Hallo und herzlich willkommen zum QM-Talk, dein Podcast rund um Qualitätsmanagement, Normen und digitale Managementsysteme. Wir, das sind Michael Kornmann von der Firma QS Kornmann und Michael Schiffer von der Firma Tequalis, teilen wertvolle Einblicke und praktische Tipps, wie du Qualitätsmanagement erfolgreich in deinem Unternehmen umsetzen kannst. Mach dich bereit für eine spannende Diskussion und hilfreiche Ratschläge. Viel Spaß mit der heutigen Folge.
Einen wunderschönen Freitagnachmittag wünsche ich dir, Michael. Hallo.
Hallo, Michael.
Hi. Es ist Freitag, es ist Zeit zur Aufnahme. Wir haben heute ein ziemlich heißes Thema. Wir werden uns nämlich heute um die 715 aus der 9001 beschäftigen. Da sind wir nämlich stehen geblieben. Es geht um Messmittel, sprich um Ressourcen zur Überwachung und Messung. Und was super geil ist, ich habe mir von meiner Kollegin, die unseren Podcast immer nochmal nachhört und überprüft, sagen lassen, mein Redeanteil war das letzte Mal etwas hoch. Ich soll dich mehr zu Wort kommen lassen. Und bei dem Thema wunderbar. Michael, hi, stage is yours.
Oh, vielen Dank. Grüße gehen raus an die Kollegin, dass sie mich mehr hören möchte. Ich hoffe, das gilt für unsere Zuhörer auch. Nein, aber ich habe mich nicht dadurch negativ zurückgesetzt gefühlt. Ich glaube, das nimmt sich bei uns auch gar nicht so viel, weil wir, glaube ich, schon mal mehr, mal weniger der ein oder andere redet.
Ja.
Ich denke, das kriegen wir hin.
Feedback war, die letzten Folgen waren alle okay. In der letzten Folge war dein Redeanteil ein bisschen hoch. Seh mal zu und pass mal auf dieses Mal. Und da 715, messtechnische Rückführbarkeit und Ressourcen zur Überwachung und Messung, ein ziemlich heißes Thema ist, finde ich cool, wenn ich mich heute ein bisschen zurücklehnen kann.
Ach Gott, willst du, dass ich mich dann hier mir die Finger verbrenne, während du zuhören kannst? Okay, gut. Messmittel. Steigen wir mal ein. Ich meine, du hast schon gesagt, das ist der Punkt, wo wir beim letzten Mal stehen geblieben sind, weil wir uns gerade Kapitel 7 anhören, beziehungsweise nicht anhören, ihr hört es an, wir sprechen darüber. Und wenn ihr es noch nicht gehört habt, hört euch gerne erstmal die letzte Folge an, damit ihr wisst, wo dann der aktuelle Stand ist. Und bei Messmitteln, da geht es eigentlich hauptsächlich darum, dass ich für das, was ich tue, und hier reden wir ja hauptsächlich auch um Sachen, wo es um Produkte geht, geeignete Messmittel bereitstelle. Die muss ich kalibrieren, die muss ich warten und die muss ich schützen.
Genau, also erstmal stelle ich ganz pauschal Ressourcen zur Überwachung und Messung bereit.
Ja.
Das kann auch, ich mach mal spitz, das kann auch die Person sein. Das ist die Ressource. Und Überwachung und Messung können auch die KPIs sein. Also da geht's ja auch darum, also spitz, wir sagen immer, das ist das Messmittelthema, es ist auch im Prinzip das Messmittelthema, aber je nachdem, was es ist, kannst du das ganze Ding auch entsprechend auslegen, es sind pauschal. Das Ding heißt nicht Messmittel oder kalibrierpflichtige Prüfmittel, sondern das Thema heißt pauschal Ressourcen zur Überwachung und Messung.
Gut, dann,
oder?
Dann fangen wir ein bisschen weiter für dich vorher an. Wenn ich in die Norm gucke, ich meine, man kann es ja wirklich genau schön an der Norm festmachen. Da steht, ja. Organisation muss Ressourcen bestimmen, bereitstellen, die für die Sicherstellung gültiger und zuverlässiger Überwachungs- und Messergebnisse benötigt werden, um die Konformität von Produkten und Dienstleistungen mit festgelegten Anforderungen nachzuweisen. Genau. Und da haben wir im Prinzip genau das drin. Ja. Ich muss natürlich erstmal Anforderungen haben. Das heißt, ich muss wissen, was muss mein Produkt können oder meine Dienstleistung an der Stelle. Und dann steht hier Überwachungs- und Messergebnisse. Und das Überwachungsergebnis ist halt genau das. Das heißt, ich muss davon außen mal drauf gucken, dass das Ding, also das Produkt oder die Leistung so sind, wie sie sein sollen. Und das muss natürlich nicht sein, wenn ich ein Dienstleistungsanbieter bin, muss ich nicht anfangen, den Blutdruck meiner Mitarbeiter zu messen an der Stelle. Also ich brauche hier nicht zwangsläufig Messmittel in Form von technischer Natur, sondern das kann natürlich auch KPIs sein. Das kann natürlich sein, ich habe KPIs, die ich in einem System habe, in einem Dashboard, die gefüttert werden von Unternehmenszahlen, die ich zum Beispiel aus meinem Vertrieb bekomme, aus meiner Produktion etc. Das kann aber auch heißen, dass ich einfach mal mit den Leuten spreche. Also Überwachung heißt ja nicht, dass ich zwangsläufig immer nur was brauche, wo am Ende ein Messergebnis draufsteht, sondern ich kann mich da auch ein bisschen mit den Leuten unterhalten und das im besten Fall dokumentieren, weil da geht es da später auch ein bisschen drum. Dass ich einfach weiß, läuft mein Prozess so, wie er laufen soll? Läuft meine Produktion so, wie sie laufen soll? und ist das alles so, wie ich es eigentlich geplant und vorhergesehen habe?
Genau.
Und darum geht's, dass eigentlich am Ende ich sagen kann, ja, passt schon, passt alles. Ja. Und da muss man dann auch nicht unbedingt eine Hexerei draus machen. Wenn man jetzt, sage ich mal, ein kleiner Dienstleistungsbetrieb ist, muss ich da jetzt nicht anfangen, mir jetzt groß Gedanken zu machen, wie ich jetzt Messergebnisse erzeuge. Das macht an der Stelle natürlich keinen Sinn. Das kann natürlich Sinn machen, wenn ich Leute habe, die unterwegs sind mit Messmitteln. Das ist natürlich eine andere Geschichte, wenn ich Außendienstler habe, die vielleicht mit Geräten unterwegs sind. Aber in einfachen Fällen muss ich mir einfach nur überlegen, wie überwache ich die Qualität und wie kann ich mich aktuell halten, dass das alles funktioniert. Und weil wir ja auch noch in dem Ressourcenkapitel sind, was muss ich an Ressourcen dafür parat stellen? Das heißt, was kostet mich das vielleicht an Technik? Was kostet mich das auch an Zeit? Weil Überwachung bedeutet natürlich auch Zeit. Und Überwachung soll hier nicht bedeuten, dass ich einen Controlletti habe, der die ganze Zeit nebendran steht, sondern es bedeutet, dass ich auch in regelmäßigen Abständen gerne risikobasiert Prüfungen mache. Zum Beispiel, wenn ich Teile produziere, nicht jedes einzelne Teil mir angucke, sondern stichprobenartig risikobasiert, so wie es Sinn macht oder so. Oder dass ich halt sinnvolle Abstände wähle. Und gerade dieses sinnvolle Abstände ist etwas, was ich zumindest in meinem Alltag sehr häufig erlebe, dass es etwas ist, dass es das die Leute vor Schwierigkeiten stellt. Weil so ein klassisches Ding, was wir gerade bei Messmitteln haben, wenn wir so in das Thema Kalibrierung zum Beispiel gehen, dass man oft gefragt wird, wie oft muss ich denn kalibrieren? Und gerade im regulierten Bereich machen wir oft auch einen Unterschied zwischen der Kalibrierung, also so einer externen, wobei Kalibrierung, das haben wir beim letzten Mal schon angeteasert, müssen nicht immer außer Haus passieren. Das kommt auch sehr auf das Gerät und den Anwendungsfall an. Oder dass es auch Überprüfungen gibt. Im regulierten Bereich haben wir zum Beispiel tagesaktuelle Überprüfungen, die nicht so aufwendig sind, wie zum Beispiel eine Kalibrierung, die ich nur jährlich mache oder sowas. Und da muss man dann immer ein bisschen aufpassen, je nach System, wie man das aufzieht und aufbaut, weil etwas, und da wollte ich eigentlich gerade vorher drüber reden, etwas, was häufiger passiert, dass man irgendwo einen Fehler hat oder einen Messfehler hat und dann fragt man sich, wie lange gab es denn das eigentlich schon? Oder wann war denn die letzte Kalibrierung? Und das ist so ein typischer Fall, den man häufiger erlebt, dass du sagst, okay, wir haben hier einen Fehler festgestellt, da war irgendwas nicht richtig, wie lange müssen wir denn jetzt zurückgehen? Weil du willst es ja nicht haben, dass du sagst, okay, ich habe jetzt ein Jahr lang Teile gefertigt, die alle falsch sind und alle krumm. Und ich habe eigentlich einen riesen Ausschuss, ich habe es aber nicht gemerkt, weil mein Messgerät schlecht kalibriert war oder falsch kalibriert war.
Ja.
Und sowas kann richtig teuer werden. Ja. Und ich finde, das ist eins der spannenderen Themen,
genau,
wo ich immer gern drüber rede, so ein bisschen.
Ja, ich auch. Kommen wir auch gleich zu meinem absoluten Deep Dive. Lass uns bitte für den Rest von dem Podcast mal definieren, dass wir ein Fertigungsunternehmen sind. Das macht es, glaube ich, ziemlich einfach. Dann macht es das transparent und lass uns mechanische Teile fertigen. Das ist, glaube ich, auch gar nicht so verkehrt. Und wegen mir kann da auch noch ein VDE-Test da hinten dranhängen. Aber nur, dass wir haben kein Beratungsunternehmen, sondern wir nehmen uns mal jetzt Beispiel.
Wir machen Produkte.
Wir bauen Produkte. Und wir haben an unsere Produkte gewisse Anforderungen. Wir haben die in dem Kapitel Entwicklung, haben wir uns die wunderschön entwickelt. Wir wissen, wie es geht. Wir haben eine saubere Entwicklungsübertragung an die Produktion gemacht. Wir haben Zeichnungen. Nach diesen Zeichnungen bestellen wir. Und wir geben Vollgas und wir möchten die Teile fertigen und auf den Markt bringen.
Genau. Lass uns doch sagen, wir machen Podcast-Mikrofone.
Okay. Lass uns Podcast-Mikrofone machen. Wir bauen Podcast-Mikrofone mit einem USB-C-Ladeanschluss.
Genau.
Ja. Und da geht's ja los, wenn wir bei Mikrofonen sind oder wenn wir bei Sachen sind, wenn wir fertigen, steht ja schon drinne, wir müssen uns Gedanken machen, was wir für Ressourcen brauchen, um festzustellen, ob das, was wir bauen, auch das ist, was wir haben wollen. Das heißt, wenn wir normativ unterwegs sind, für die jeweilige Art und über der unternommenen Überwachungs- und Messtätigkeiten geeignet sind. Das heißt, was möchte ich überhaupt messen? Was möchte ich überwachen? Und was muss ich mir dafür anschaffen, um sicher zu sein, dass das in Ordnung ist? Sprich, ist es geeignet? Und wenn ich das habe und habe das Messmittel oder das Messmittel definiert, dann kommt das Thema mit der Kalibrierung, nämlich aufrechterhalten werden und deren fortlaufende Eignung sicherstellen. Das ist erstmal pauschal. Da sind wir noch bei keinem Kalibrierintervall, da sind wir noch lange nicht bei DAX, da sind wir auch noch nicht im nächsten Kapitel mit der messtechnischen Rückführbarkeit, sondern wir sind bei dem Thema, ich habe was ich fertige, ich möchte wissen, ob das, was ich fertig, richtig ist. Und ich brauche ein Tool, um mir Gedanken zu machen, oder ich brauche ein Werkzeug, ein Prüfmittel, um zu prüfen, ob das, was ich baue, richtig ist. Und das, was richtig ist, muss geeignet sein. Sprich, genau. um beim konkreten Beispiel zu bleiben, wenn ich ein Sechserloch gebohrt habe oder ein Sechserloch in einem Blech habe, dann, und ich möchte das mit einer gewissen Maßhaltigkeit haben, mit einer Toleranz von, was weiß ich, plus minus ein Millimeter, ja, es kann ein Fünfer oder ein Siebener Loch sein, weil es mir vollkommen egal ist, dann reicht sehr wahrscheinlich ein Messschieber, der analog ist. Da reicht vielleicht sogar schon ein Zollstock und da brauche ich vielleicht nicht zwingend erforderlich eine Innenmessschraube mit irgendwas. Ja, also das sind so die Dinge, wo man sich über Eignung Gedanken machen muss, wo man gucken muss, was brauche ich überhaupt zu messen? Also welche Anforderungen habe ich an das Bauteil, an das Loch, an das, was ich bauen will? Was muss das können und wie messe ich es sicher und richtig? Das finde ich ist immer schon mal eine super wichtige Sache, ja. Weil man einfach auch sagt, mit Kanonen auf Spatzen schießen. Ja, also ich brauche jetzt kein, wenn ich wirklich Toleranzbereiche habe, die mir vollkommen egal sind, weil ich einfach sage, es müsste nur ein 7er Loch sein, ob ein 6er Loch sein, oh, grob, da müsste ein Loch drin sein. Ob das 6 ist, 6,5 oder 5,5, ist mir vollkommen egal, es müsste nur ein Loch sein. Dann werde ich da garantiert nicht mit hochpräzisen Messmitteln arbeiten müssen, sondern da reicht mir was angemessen ist, um eben zu bewerten, es ist irgendwo zwischen 5,5 und 6,5.
Ja, das finde ich ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, dass die Sachen da so angemessen sind und das ist auch was, das ist mir tatsächlich kürzlich erst in der Praxis entgegengekommen. Ich meine, Messmittel ist ja wirklich ein breites Ding. Du hast jetzt gesagt, wir messen halt mit einem Messschieber zum Beispiel, wie groß ist ein Loch. Das kann natürlich auch sein, dass du sagst, ich habe ein Muster, mit dem ich das vergleiche.
Genau.
Du kannst gucken, ob das elektrisch okay ist. Du kannst gucken, ob der Frequenzbereich, den das Ding aufnimmt, okay ist. Man kann sich hier ganz viele Sachen angucken. Und das ist auch immer so ein bisschen die Krux, dass du gucken musst, was muss ich alles testen und wie kann ich es testen? Das hast du eben schon gesagt. Und viel wichtiger, welche Toleranzen und was muss denn mein Messmittel leisten können, damit das geht? Und da kann man ja auch immer gern risikobasiert angehen. Und ein Beispiel, was ich kürzlich hatte, das war eine Frage, und zwar in einer GP-Prüfeinrichtung werden Stoppuhren eingesetzt. Mhm. Und da war auch die Frage, müssen wir diese Stoppuhren auch regelmäßig einschicken und irgendwie kalibrieren lassen oder reicht da mal ein Vergleich oder so? Ja. Und finde ich auch interessant. Und an der Stelle gibt es die klassische Auditorenantwort, es kommt drauf an. Ja. Wenn es jetzt nämlich drauf ankommt, dass meine Stoppuhr Millisekunden genau etwas misst, dann macht es Sinn, sowas entweder ein entsprechendes Gerät anzuschaffen und es dann entsprechend auch halt überprüfen, kalibrieren zu lassen. Wenn es aber sagt, ob ich messe hier im Minutenabstand, ob ich jetzt 2-3 Sekunden mehr oder weniger habe, dann und es macht keinen Unterschied, dann muss ich auch nicht die teuerste Stoppuhr auf dem Markt kaufen.
Ja, wir haben früher, ich muss gerade schmunzeln, wie du mir das erzählt hast, wir haben früher Laborbereiche, was ein Schreiber ist, ist klar, hast eine Papierrolle, die bewegt sich nach vorne, das ist so Schreiberpapier und hast oben einen Stift, der quasi hin und her läuft und anhand der Vorschubgeschwindigkeit entstehen Kurven. Und die Vorschubgeschwindigkeit war damals war ein Punkt, den wir immer kalibrieren mussten. Das heißt, du hast das Ding eine Stunde laufen lassen und nach der Stunde laufen hast du irgendwie 20 Zentimeter. Was weiß ich.
Ich kenne immer noch Labore, die sowas benutzen.
Ja, garantiert. Damals kamen die ersten digitalen Schreiber auf, da waren 3,5 Zoll Disketten drin, das haben wir als Innovation gefeiert. Aber anderes Thema. Und diese Schreiber-Vorschubgeschwindigkeit, die haben wir tatsächlich damals wir haben so ein Maßband, so ein 30 Zentimeter Stahlmaßband gehabt, da war ein Kalibrieraufkleber drauf und die sind regelmäßig weggegangen zum Kalibrieren. Da haben wir gesagt, was, ja, und das war halt was, da wurde risikobasiert geguckt und die Unternehmen hatten die Entscheidung getroffen, wir kalibrieren halt mal ein Maßband. Aber ich glaube, wo du es besser greifen kannst, sind Temperaturen. Das ist so eine Sache, was eigentlich auch jeder hat, wenn man in die Lagertemperaturen reingehen oder gehen in die Raumtemperaturen rein, gehen in die Labore rein und sagen, wir haben eine gewisse Raumüberwachung, dann hast du es, glaube ich, ziemlich gut, dass du es greifen kannst, dass du einfach sagst, ich brauche einen Raum, der zwischen 5 und 80 oder zwischen 5 und 40 Grad warm ist, weil ich einen sehr hohen Temperaturrange habe und weil ich das sehr grob habe. Dann brauchst du natürlich ein anderes Messmittel, als wenn du sagst, ich hätte gerne einen Kühlschrank oder eine Temperaturkammer oder eine Wärmekammer, die exakt 16,78 Grad stabil hält. Also da merkst du schon die Anforderung. Da brauchst du ganz andere Prüfmittel, ganz andere Messmittel, um zu überwachen, ob das, was du für eine Anforderung hast, auch eingehalten wird.
Ja, und auch hier ist es halt wichtig, sich vorher risikobasiert zu überlegen, was brauche ich denn für eine Toleranz? Also du hast ja entweder die Sache, dass so eine Toleranz vorgegeben ist, dass du sagst, durch mein Material, sonst irgendwas, durch den Hersteller oder durch eine Norm oder durch ein Regularium ist es vorgegeben. Das gibt es nämlich auch gerade im regulierten Bereich. Oder du sagst, ich muss es mir selber überlegen. Und dann musst du sagen, hey, was ist die Toleranz, die ich haben kann? Und was ist auch sinnvoll? Und was sind irgendwelche Waren oder Meldegrenzen? Das kann man sich dann alles überlegen. Und dementsprechend wähle ich dann halt entsprechend den Raumtemperaturfühler oder halt was Hochspezielles aus. Und ja, dann kann ich auch gucken, welches Gerät passt am besten. Ich meine, wir haben im Labor früher auch für unterschiedliche Temperaturen unterschiedliche Thermometer gehabt. Und wir hatten dann tatsächlich noch Alkoholthermometer und früher auch mal noch mit Quecksilber ein paar. Die haben wir dann aber ausgemustert und langsam ausgetauscht. Und da hatten wir halt welche, die für den minus 40 Schrank funktionieren oder auch mal kühler. Und dann haben wir welche, die für den 30 Grad Brutschrank funktionieren, wo dann die Zellkulturen drin waren oder so. Und dementsprechend suchst du dir halt das passende Messmittel aus. Aber wichtig ist, man muss sich überlegen, was brauche ich? Und dementsprechend kann ich dann was Passendes kaufen. Das definiert dann auch so ein bisschen den Preis.
Genau. Sind wir wieder bei, was ist angemessen? Und wie halte ich, also wir sind noch bei angemessen, Nebensatz, und halte ich fortlaufend die Eignung aufrecht, sind wir wieder bei, das sehe ich bei mechanischen Fertigen öfters, wie du das eben gesagt hast, ich habe eben ein Muster, gegen was ich abgleiche. Oder ich habe ein Bohrbild und habe mir einmal das Negativ vom Bohrbild gefräst, dass ich einfach sage, ich habe eine Schablone, passt die Schablone sauber durch mein Bohrbild durch, Häkchen dran, geeignetes Messmittel. Was soll ich jedes Bohrbild mit einer Mikrometerschraube, ja, aufs Hundertstel oder aufs Tausendstel genau bewerten. Das brauche ich gar nicht. Ich habe ein Negativ-Bohrbild, ich drücke das durch, ist für mich angemessen geeignet, Toleranzen passen, das passt. Oder, was wir auch schon gemacht haben, ist mit Negativproben arbeiten. Dass du einen Prüfling hast, der eine Prüfling ist gut, und drehst ihn rum und hast den Negativprüfling gesagt, der darf nicht mehr reingehen, wenn es in die Toleranzen geht von irgendwelchen Passungen. Also es muss nicht immer hochpräzise gemessen werden, sondern du brauchst ein Tool und ein Werkzeug, ein Messmittel oder ein Prüfmittel, was dazu geeignet ist, das zu prüfen, was du prüfen willst, damit du am Ende sicherstellen kannst, dass das Endprodukt, was du hast, deinen Anforderungen entspricht und sicher ist.
Ja, und das ist, glaube ich, auch was massiv unterschätzt ist, wo man sich auch viel Zeit sparen kann, wenn man nämlich sagt, ich habe irgendwas, wo ich das schnell dranhalten kann, wo ich das dagegen halten kann, anstatt wirklich zu sagen, ich kontrolliere jetzt jedes einzelne Ding mit meinem Messschieber oder so. Und das sind so Sachen, die gerade in der Produktion, wo es vielleicht auch häufig Änderungen gibt oder so, das kann da echt helfen. Oder gerade wenn du Serienfertigung hast und sowieso Serienteile machst, dann lohnt es sich da, sich ein bisschen zu überlegen, wie kann ich schnell die Sachen abgleichen, ohne dass es mich jetzt zu viel Zeit kostet. Und ja. Und gerade das Thema mit den Messschiebern ist mir tatsächlich bei LinkedIn auch die Tage nochmal über den Weg gelaufen, wo auch jemand Artikel drüber geschrieben hat. Ich glaube, es ging über Messschieber halt professionelle, wie man sie in der Regel kauft, oder die man halt im Baumarkt kriegt. Und da ist halt auch die Frage, wo beziehe ich denn die Sachen am Ende her? Weil wenn ich einen Messschieber brauche und so fein messen muss, dann sollte ich vielleicht nicht den für 5 Euro aus dem Baumarkt kaufen, sondern
Temu.
Da gibt es passend, oder ja, noch schlimmer, und da gibt es passende Geräte. Und dass ich meine Messmittel dementsprechend sinnvoll auswähle auch und mir das Profizeug hole, wo ich es brauche.
Angemessenheit. Wir sind wieder da, wo wir sind. Muss angemessen sein. Ja. Und wenn du eine Anforderung hast, eben so eine Genauigkeit zu haben, brauchst du halt eben ein angemessenes Prüfmittel. Da musst du da einfach, und Prüfmittel kosten halt einfach Geld. Das ist halt einfach so. Tut mir furchtbar leid. Dem ist so. Lass uns zum Punkt kommen, fortlaufende Eignung sicherstellen. Wir waren eben beim Thermometer, wir waren bei der Raumüberwachung, wir können jetzt auch beim Messschieber bleiben. Wenn wir bei der Raumüberwachung bleiben und sagen, wir haben eine Raumüberwachung hängen, fortlaufende Eignung sicherstellen bedeutet, ich sollte schon mal regelmäßig prüfen, ob das Ding noch funktioniert.
Ja.
Das kann ich bei einer Raumüberwachung, wenn ein Auto da zu mir reinkommt, in der Raumüberwachung, sage ich dem schon ganz einfach, es ist ziemlich easy, wenn auf dem Ding steht 3 Grad und ich friere nicht, wird wohl mit dem Ding irgendwas daneben sein und es wird irgendwas nicht funktionieren. Stehe ich aber in einem Raum, das Ding zeigt 20 Grad an, ich fühle mich ziemlich heimelig, wird es wohl grob passen. Das heißt, du hast selber sowieso intuitiv eine leichte Kontrolle auf der ganzen Sache, dass du Monitoring hast, dass du schon unterbewusst bei Raumtemperatur so einen kleinen Abgleich machst. Was steht auf dem Thermometer, wie fühle ich mich? Wenn da 30 Grad drauf steht und du frierst, ist das auch wieder ein Thema, was du gucken solltest. Aber nichtsdestotrotz solltest du deine Raumüberwachung in regelmäßigen Abständen war wirklich auf Eignung prüfen, sprich einfach mal gegen eine andere Raumüberwachung oder gegen ein Referenzprüf oder ein Referenzthermometer an dieser Stelle mal gegenlaufen lassen und mal gucken, wie die beiden sich verhalten und wie die zwei sich einig sind. Dass du einfach zwei nebeneinander hältst und guckst einfach mal, zeigen die so grob das Gleiche an, geht sich das auf, passt das? Ja. Also das klassische, wir kommen jetzt so in das klassische Referenzmessthema rein und kommen dann darüber, über das klassische Referenzmessthema dann auch in die messtechnische Rückführbarkeit.
Ja. Ja, im Endeffekt ist das, was ich vorher so ein bisschen angeschnitten hat, so der Unterschied auch zwischen Überprüfung und Kalibrierung, wo ich sage, ich habe vielleicht meine Raumüberwachung in 3 Räumen und ich habe halt noch ein kalibriertes Thermometer und mit dem laufe ich halt einmal im Monat oder so oder was halt sinnvoll ist, halt durch jeden Raum und schreibe mir das einmal auf. Und dann mache ich halt einen Abgleich, ob das mein automatisches System mit dem, was ich da gemessen habe, mit einem zweiten kalibrierten Gerät, ob das noch passt.
Genau.
Und wenn dann alles in Ordnung ist, kann ich das Ganze abhaken. Das ist dann eher so eine Überprüfung, wo ich sage, ich mache den kleinen Check hier, passt das andere noch? Und das muss dann auch nicht so aufwendig sein.
Ja, und da muss man halt, wenn man jetzt schon sagt, es muss geeignet sein, fortlaufende Eignung sicherstellen etc. pp., bleibe ich dabei, dass ich, oder da habe ich so die beste Erfahrung und die Sache mitgemacht ist, dass ich sage, dass das Gerät, auf was ich referenzieren möchte, das wertigere sein muss. Und in der Regel versuche ich, oder nicht nur in der Regel, sondern ich versuche, dass es mindestens eine Dezimalstelle mehr hat. Weil ich halt eben genau wissen will oder eben genau nicht weiß, wann rundet auf, wann rundet ab. Also ein Thermometer, was in der Raumüberwachung 17, 18, 19, 20 Grad anzeigt, hätte ich mindestens eine Referenz, wo ich das gegenprüfe, die mir anzeigt, bin ich bei 20,1 oder 20,8 oder bin ich bei 20,4, das nächste zeigt schon 21 an, dass ich halt einfach eine Dezimalstelle besser bin, um sauber bewerten zu können, wie das funktioniert. Weil sonst hast du ja schon Aufrunden, Abrunden, eine gewisse Unsicherheit in einem Thema drin. Wird uns gleich noch einholen, aber hier schon mal kurz angezeigt. Da würde bei so einer Messung immer zusehen, dass der Gegenstand, gegen den ich messe, eine Wertigkeit mehr hat, sprich eine Dezimalstelle genauer ist. Oder? Siehst du es anders da?
Nö, ich finde, das ist eigentlich eine ganz gute Daumenregel zu sagen, dass man da mit der Kontrolle ein bisschen genauer ist. Ja. Auch da gilt aber wieder, es muss halt ein bisschen Sinn machen. Also wenn das
genau,
Ding am Ende dadurch 1.000 Euro mehr kostet und es für mich absolut keine Relevanz hat, dann nö. Aber an sich finde ich, ist das eine gute Daumenregel, dass ich mit der Kontrolle des eigentlichen Wertes noch ein bisschen genauer bin, um ein bisschen besseres Gefühl einfach dafür zu kriegen, wie ich diesen Wert einzuschätzen habe. Ja. Weil manchmal, wenn ich jetzt sage, hey, ich habe plus minus 5 Grad, ist es schon gut zu wissen, sind es jetzt plus 4,2 oder 4,5, 4,8, kann mal ganz nett sein, das zu wissen einfach. Also ich finde, es schadet nichts. Es gibt einem eine gewisse Sicherheit. Ja. Also insofern eine gute Daumenregel.
Genau. Und das Fässchen, was wir, glaube ich, jetzt an der Stelle auch aufmachen, ich weiß nicht, ob es ein bisschen zu früh ist, weil es bei nachher in der Messtechnik nochmal kommt, aber was natürlich auch klar ist, dass ich das Messmittel, was ich mir hole, um die Eignung zu bewerten, natürlich auch das Spektrum abdecken muss, geeignet zu sein, um das Spektrum abzudecken, was ich messen möchte. Ah, Thermometer ist ein gutes Beispiel. Beim 6er Loch brauchen wir jetzt eben andere Sachen. Folgendes Ding ist, wenn ich sage, mein Raum darf ich habe einen fiktiven Raum, der darf minus 40 bis plus 40 Grad warm sein, muss ich halt eben einen Locker reinhängen, der auch mal mindestens den Range abdeckt. Weil wenn ich einen Locker reinhänge, der nur von 5 bis 20 Grad lockt, beziehungsweise da seinen Arbeitsbereich hat, kann ich damit halt nicht die komplette Anforderung, die ich habe, abfüllen. Das heißt, ich muss mir schon mal den Bereich angucken, den ich überwachen will, und muss gucken, dass die Ressource, die das messen soll und überwachen soll, eben genauso geeignet ist, auch das Spektrum abzudecken. Und Spoiler-Alarm, auch in dem Bereich kalibriert ist.
Ich wollte nämlich gerade sagen, weil das ist nämlich das nächste Ding, dass du was hast, was es abdeckt, aber dass der Bereich, den du speziell brauchst, auch, dass es dort die entsprechende Genauigkeit oder Präzision hat.
Genau.
Dass du sagst, okay, das passt auch wirklich, weil gerade Temperatur ist so ein Ding,
die
Geräte sind in spezifischen Bereichen nämlich genauer als in anderen. So.
Ja.
Und es gibt viele Geräte, haben, sage ich mal, einen Wohlfühlbereich und einen Bereich, wo sie zwar auch noch Meldung geben, aber die sind dann nicht mehr so genau. Und das hast du nicht nur bei Temperatur.
Ja, aber Temperatur merke ich so ein Klassiker.
Das ist der Klassiker. Deswegen hatten wir ja auch spezielle Thermometer zum Beispiel für die verschiedenen Sachen. Und die haben theoretisch wesentlich mehr und weniger gemessen. Aber ihre Wohlfühltemperatur musste halt genau dort sein, wo wir es gebraucht haben.
Ich habe halt so einen Klassiker. Es gibt großen Hersteller von Temperaturprüfmitteln. Und du hast eine Anforderung, du willst ein Raummapping machen, ein Temperaturmapping im Raum machen. Und du kaufst dir einen Temperaturlogger. Und die Temperaturlogger haben in der Ausgangskalibrierung oder in der erstmaligen Bescheinigung oder in der Bestätigung der Eignung zur Sicherstellung der fortlaufenden Eignung eben nur ein Punkt kalibriert, nämlich nur, die sind nur bei 25 Grad überwacht. Davon kannst du dir gerade gar nichts kaufen und das würde dir jeder Auditor bewusst und mit Sicherheit auseinanderwerfen, weil du musst, wenn du den Range, den überwachen willst, musst du auch mindestens in dem Kalibrierbereich drinne haben, sonst bringt's nichts. Das heißt, du brauchst mal aller mindestens eine 2-Punkt-Kalibrierung und die mindestens diesen Kalibrierbereich abdeckt, den Überwachungsbereich abdeckt. Und das ist so ein Klassiker, der gerade in der Raumüberwachung, wenn man da nicht aufpasst und man kauft sich das Prüfmittel mit einem Kalibrierschein, wiegt sich in Sicherheit, heftet das ganze Ding ab und stellt am Ende fest, das ist eine 1-Punkt-Kalibrierung. Es ist halt einfach nichts wert, außer das Papier und die 80 Euro, die ich vielleicht zusätzlich bezahlt habe. Aber es bringt mir nichts, aber es hilft überhaupt nichts. Ne?
Also sobald du eigentlich eine Range messen willst, ist ein Punkt nicht mehr sinnvoll. Das ist dann sinnvoll, wenn du wirklich nur diesen einen Punkt messen willst. Der Klassiker für mich ist da immer das pH-Wert messen, wo du auch deine verschiedenen Kalibrierlösungen hast. Und das kann natürlich Sinn machen, wenn du sagst, ich brauche nicht viel drumherum. Aber wenn du wirklich präzise Angaben haben willst, dann musst du mehrere Punkte haben. Und auch wirklich in deinem Bereich und die entsprechend wählen. Nicht nur irgendwas, was in den Herstellerangaben steht oder im Handbuch, sondern musst gucken, ob es für dich Sinn macht.
Genau. Und ich gehe noch einen Schritt weiter und sage, selbst wenn du nur eine 1-Punkt-Kalibrierung hast und dich interessieren nur die 23 Grad, also 23 Grad, du hast das Ding auf 23,0 kalibriert, du hast aber einen Toleranzbereich von plus minus 0,5 Kelvin angegeben. Und du bist, wenn du nur einen Punkt hast, bist
dann
du
sofort... Dann ist es nicht mehr nur ein Punkt, dann hast du eine Range. Sobald du Toleranz hast, hast du eine Range.
Du bist sofort raus. Und das ist, deswegen brauchst du mindestens eine 2-Punkt und mindestens, auch das Ding, auch gerade schon mal gespoilert, mindestens sollten das untere AK und das obere AK von deiner Kalibrierung ein Ticken mehr sein, nämlich mindestens mal die Toleranz, die du angibst, von deinem eigentlichen Überwachungspunkt. Weil sonst driftest du komplett weg. Wenn du sagst, du willst bis plus 5 Grad überwachen und kalibrierst dein Messgerät nur bis plus 5 Grad und du hast auf einmal 4,9 oder irgendwas da drinnen, dann bist du sofort out of calibration. Da bist du sofort nicht mehr in einer überwachten Kiste drinnen. Das ist super sensibel, da muss man beim Kalibrieren aufpassen.
Kalibrierbereich, du musst deine Ober-Untergrenze inklusive der Toleranzen haben.
Genau, Kalibrierbereich und Arbeitsbereich ist da das Stichwort an der Stelle. Ja, das finde ich ist eine super wichtige Sache, wo man drauf achten muss, dass man einfach sagen kann, ich habe wirklich ein Prüfmittel, was geeignet ist und stelle über Überwachungstätigkeiten die fortlaufende Eignung sicher.
Ja.
Das ist super wichtig. Und auch da, wir sind eben springen nochmal zurück auf die Bohrschablone, dann packe ich mir halt einmal in einem definierten Intervall fortlaufen, packe ich mir die Bohrschablone und prüfe mir mal die Bohrschablone gegen. Und wenn die wieder passt, kann ich die wieder fürs nächste Gramm machen. Wenn irgendwann auf die Idee kommt und sagt, ja, du steckst jetzt so oft rein und raus, Abnutzung, Material etc. pp., kann sich ein Docht verbiegen, wie auch immer, Risikomanagement. Und dann prüfe ich halt das Ding einmal gegen, habe es aber dafür einfacher nachher.
Ja.
Tja, und jetzt, bis jetzt ist eigentlich alles easy. Ich hab was ich messen will. Ich habe mir Gedanken gemacht, womit ich es messen will. Und sag mir einmal im Jahr, definierter Intervall, Risiko passiert, prüfe ich das, womit ich es messe, gegen eine Referenz, die in dem Idealfall eine Nummer besser ist, wie das, was ich eigentlich mache. Überwacht den ganzen Kram und bin Friede, Freude, Eierkuchen. Messt das gegen, Welt ist in Ordnung. Jetzt hat aber die Norm die 7152 gesetzt und hat mit dem Thema messtechnische Rückführbarkeit noch ein schönes Fässchen da aufgemacht, was vielen Unternehmen Spaß bereitet, wo Feuer drin steckt, wenn man es nicht sauber betrachtet. Mhm. Und für mich ist im Prinzip das meiste, wo die Leute drüber lesen, das ist jetzt mein Empfinden, du wirst mich gleich korrigieren, aber wo viele drüber lesen, ist ganz am Anfang. Und zwar, wenn die messtechnische Rückführbarkeit eine Anforderung darstellt oder von der Organisation als wesentlicher Beitrag zur Schaffung Vertrauen in die Gültigkeit von Messergebnissen angesehen wird, muss das Messmittel, im Prinzip Rückführbarkeit sein. Aber dieser Satz davor ist super wichtig, weil hier steht drinne, nicht alles, was ich messe, nicht alles, was ich überwache, nicht alles, was ich als Prüfmittel anschaffe, muss messtechnisch Rückführbarkeit sein. Was genau messtechnisch Rückführbarkeit ist, kommen wir vielleicht nachher noch zu. Das ist auch ein spannendes Thema. Aber da steht schon mal drin, ich muss das erstmal definieren für mich. Und zwar, wenn es eine Anforderung gibt oder wenn es ein wesentlicher Beitrag zur Schaffung von Vertrauen ist.
Ja, im Endeffekt steckt hier eine Menge Arbeit oder wenig Arbeit drin. Das entscheidet sich an der Stelle, wie viel Aufwand muss ich treiben und auch wie teuer ist vielleicht das Gerät, was ich da anschaffe. Mhm. Weil es eine gewisse Nachvollziehbarkeit bekommt und weil ich natürlich, sage ich mal, Kalibrierung kostet auch Geld, je nachdem, weil ich hier auch wirklich ein bisschen gucken muss. Und es ist für mich allerdings nicht nur, also ich finde, in Anforderungen steckt auch ein bisschen mehr drin, weil das sind nicht nur meine Anforderungen, das kann auch eine Kundenanforderung sein.
Ja,
ganz klar. Das kann nämlich auch behaupten, nicht nur, dass ich das für mich brauche, sondern dass der Kunde sagt, ich will das aber wissen. Ich brauche das auf Papier, ich brauche da einen Ausdruck. Ich will das nachvollziehen können, weil ich das für den Verkauf brauche oder weil ich das für den Weiterverkauf verbrauche. Und da muss man sich einfach überlegen, ist das für uns wichtig? Weil Schaffung von Vertrauen ist sehr schön formuliert, aber es ist in der Regel normalerweise eine knallharte Anforderung, weil man das irgendwo braucht, weil irgendwo eine Zahl draufstehen muss und auch draufstehen muss, dass diese Zahl sicher ist, also dass das safe ist, dass du dich drauf verlassen kannst und dass das nicht nur irgendein Richtwert ist. Und insofern stimme ich dir da absolut zu, dass da eine gewisse Würze drin steckt, weil man wirklich schauen muss, wo macht das für mich Sinn, dass ich sage, ich lasse die Dinger jetzt kalibrieren, ich schicke das teuer ein jedes Jahr. Und ich glaube auch, dass das etwas ist, wo viele Leute das vielleicht zu schnell überfliegen, so ein bisschen.
Ja.
Was wäre denn für dich so ein Klassiker, den du da zum Beispiel ausnehmen würdest, wo du sagst, da stellt das gar keine Anforderung dar für mich?
Für mich ist das ein Klassiker. Für mich ist der Running Gag, wenn wir im Fertigungsbetrieb sind, ist für mich der Running Gag der Messschieber, den der Mitarbeiter an der Hand hat, um mal eben, in Anführungsstrichen, mal eben schnell ein gebohrtes Loch zu kontrollieren und mal eben schnell gucken, ist es eine M6er Schraube, mal den Bohrer vom, also den Messschieber, den mein Mitarbeiter täglich mit sich rumschleppt. Ich rede nicht von dem Messschieber, der in einem Fertigungsbetrieb im Wareneingangs- oder im Q-Bereich liegt, um Wareneingangskontrollen intensiv zu machen, Qualitätschecks zu machen etc. pp., sondern ich rede von dem Messschieber, den der Mitarbeiter an anderen, der auch zwischendurch mal runterfallen kann. Es ist halt einfach, ja, wir waren beim Fertigungsbetrieb, wir arbeiten. Und das ist da so ein ganz Klassiker. Das sind so Dinge, wo ich viele Diskussionen führe und schon so oft gesagt, nein.
Ja.
Und das wäre für mich ein absoluter Klassiker.
Ja, es geht genau in dieselbe Richtung. Ich hätte jetzt gesagt, alles, was so im Werkzeugkoffer rumliegt, der irgendwo in der Ecke steht.
Zollstock.
All das, was du zwischendrin mal benutzt, der Zollstock, dieser Messschieber, all das, was so Alltagswerkzeug ist, das du auch im Keller hast zu Hause, was du mal auf die Schnelle irgendwo brauchst. Was aber keine qualitätsrelevanten Entscheidungen trifft oder daran beteiligt ist. In dem Moment, wo der Messschieber eine qualitätsrelevante Entscheidung trifft, also eine Freigabe, ein Verkauf oder sowas, dann ist das eine andere Geschichte. Aber alles, was mal du schnell aus deinem Werkzeugkoffer ziehst, um mal schnell was zu machen, was natürlich in dem Fall nicht qualitätsrelevante Entscheidungen sein sollten, das fällt da nicht runter.
Genau. Aber auch da nochmal gleich eine provokante Sache reinspielen, bevor wir reingehen, was denn heißt zum Kalibrieren schicken. Aber auch da musst du dir als Unternehmen Gedanken machen, wenn du seit Jahren, wir sind immer noch im Metallbau, wir sind eine Metallverarbeitungsfirma, wir kriegen Rohmaterial geliefert, auch gerne schon vorgefertigtes Material geliefert, Bolzen, die fallen bei dem anderen Lieferanten aus einer CNC raus, die programmiert ist, der macht einen Spotcheck und macht eine Ausgangskontrolle, bevor das rausgeht. Wenn ich jetzt 500 oder 1000 Bolzen geliefert kriege, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich da irgendein Thema habe? Sprich, wie sicher bin ich mir, dass ich überhaupt da noch irgendwas messen muss? Und wie hoch ist die Prüfmenge, die ich mache? Und welche Sau treibe ich da durchs Dorf mit dem Prüfmittel, was ich brauche, um da die Qualität sicherzustellen? Bezogen auf das Bauteil, was ich bestellt habe. Und auch da wieder, es gibt auch Firmen, die sagen, die fallen, ich hab bei mir in der Rohfertigung, ich bohre ein 6er Loch. Ich kriege einen 6er Bolzen von meinem Lieferanten, der zieht die durch 1000 Stück, der zieht die durch die CNC. Was soll ich da großartig messen, wenn ich die nachher in das 6er Loch reinstecke und es passt und es ist nicht so wackelig. Ja, ich habe das in Arbeit. Dann geht sich das schon auf. ja, was muss ich da überhaupt noch qualifiziert irgendwie Wareneingangskontrollen, Qualitätscheck etc. zwischendurch machen? Ich kann mir es nachlagern in die Produktion. Also auch da gilt, nicht alles, was reinkommt, muss durch die QS in einer Tiefe gefertigt und geprüft werden. Das klassische Risikomanagement.
Irgendwann werden wir echt noch so diesen Risikozähler immer oben rechts
in der Ecke haben müssen. Ich weiß nicht, irgendwann immer
von Video so mal oder an der Wand hinter dir ein paar so, Striche machen. Ah, ne?
So zwei Euro,
aber
ins Phrasenschwein, immer wenn wir Risikomanagement.
Genau, sagen, ja. da können wir eine schöne Weihnachtsfeier von machen dann am Ende.
Ja.
Ja, aber auch da wieder das Thema, das ist halt risikobasiert. Du musst überlegen, was kann im schlimmsten Fall schiefgehen an der Stelle. Und ja, wenn das heißt, dass der die Schraube da reinsteckt, sie passt nicht, er schmeißt in den Müll und nimmt einfach die nächste.
Genau.
Ja. Ne, solange das Material passt und du nicht das Gefühl hast, das bröselt gleich auseinander und du musst jetzt noch das Metall analysieren, dann ist das eine andere Geschichte. Und genau dasselbe bezieht sich jetzt auch hier auf den Teil von den Anforderungen.
Ja.
Wir haben gesagt, alles, was im Werkzeugkoffer liegt, das musst du jetzt natürlich nicht dann so kalibrieren lassen, wie die Sachen die qualitätsrelevante Entscheidung treffen. Was du aber machen musst, dir vielleicht überlegen, wie wahrscheinlich ist es, dass aus Versehen jemand den Zollstock benutzt, der im Werkzeugkoffer liegt und damit was misst, was er nicht messen sollte. Also da muss man schon sich Gedanken und Vorkehrungen machen, dass man sagt, ich muss diese Sachen voneinander trennen und am Ende ist das ein Schulungsthema einfach. Und die meisten Mitarbeiter haben nicht das Problem, dass sie sagen, ich mache das jetzt mal so mit dem Ding, mit dem ich es nicht machen soll. Nur so am Rande noch zur Ergänzung.
Ja. Ich glaube, Lieferantenmanagement werden wir uns auch nochmal mitkommen. Da kommen wir genau in diese Schiene nochmal rein. Das greifen wir uns auf jeden Fall dann nochmal auf. Was mir wichtig ist, weil wir die Zeit ein bisschen im Auge haben wollen, wir haben uns darauf geeinigt, messtechnische Rückführbarkeit ist eine Anforderung. Das heißt, wir schicken es jetzt mal weg zum Kalibrieren, wie du es eben schon so wunderschön gesagt hast. Und wenn wir es wegschicken zum Kalibrieren, der Einfachhalter gibt es zwei Wege, wenn es wieder zurückkommt. Das eine, was zurückkommt, ist ein Kalibrierzertifikat. Und das andere, was zurückkommt, ist ein Kalibrierzertifikat mit einem DAX-Logo obendrauf von einem akkreditierten Labor. Und da fängt die Philosophie an, beziehungsweise da scheiden sich die Geister und da ist das Drama aus meiner Sicht an vielen Stellen gegeben, weil ich sehr viele Auditoren habe, die sagen, ist kein DAX-Logo drauf, ist es nicht rückführbar und die Kalibrierung wird nicht akzeptiert. Oh, gleich das Fass richtig aufgedrückt.
Ja, gleich das Fass richtig auf.
Dann jetzt ist der Moment, wo ich meinen Redeanteil nach unten fahre und sage, Michael, erklär mal.
Ah, jetzt willst du dich rausziehen. Ne, das kannst du vergessen. Weil im Prinzip gibt es ja nur eine dritte Variante. Du machst das Ganze selber.
Ja.
Das gibt's ja auch. Also du kannst ja sagen, hey, ich habe bei mir eine Waage, die ist sowieso extern kalibriert oder DAX kalibriert. Lass mir jetzt mal außen vor, welches von beiden. Und da kann ich auch meine Pipette mit ein paar Tröpfchen Wasser kalibrieren.
Dann machst du eine interne Kalibrierung.
Eine interne Kalibrierung. Also interne Kalibrierungen sind möglich, aber auch hier ist das Stichwort wieder risikobasiert. Wie genau brauche ich es und ist das zuverlässig genug für den Anforderungsfall, den ich habe? Und ich finde, das ist auch so ein bisschen das, was sich auf die anderen Sachen erstreckt, dass ich sagen muss, okay, was ist das, was ich wirklich brauche? Und was ist auch von meinen Kunden gefordert an der Stelle? Wenn ich sowas rausschicke zum Kalibrieren lassen, muss ich da das DAX-Logo drauf haben, weil es gibt auch jede Menge Unternehmen, die genauso gut testen, sage ich mal, wie die das Logo drauf haben.
Da will ich hin.
Im Endeffekt gibt es da keinen, sage ich mal, es gibt welche, die das gleichwertig machen, die dir dieselben Leistung bieten.
Genau.
Für anderes Geld, sage ich jetzt auch mal. Weil du bezahlst natürlich jegliche Logos und extra Sachen.
Aber
es ist halt in Deutschland so, dass wir gerne auf Sicherheit unterwegs sind. Und dazu gehört auch, dass wir gerne Logos mögen. Und im Endeffekt hast du hier halt die Garantie, dass etwas extern von der DAX kontrolliert ist. Du hast halt dann noch jemand anderes mit im Boot, der dir noch eine gewisse zusätzliche Sicherheit gibt. Ob dir die das jetzt wert ist und ob du es brauchst, das hängt von dir selber und von deinen Kundenanforderungen ab, meiner Meinung nach.
Ja.
Du hast halt hier den Vorteil, dass du sagst, ich habe nochmal das extern kontrolliert durch eine wohlbekannte Stelle und habe dadurch eine gewisse Sicherheit, zumindest nach außen hin.
Genau.
Ob das Ganze jetzt mehr als ein Werbezweck ist, darüber kann man diskutieren.
Garantiert nicht, weil also
DAX-Logo drauf aufs Zertifikat kriegst du nur, wenn du 17.025 akkreditiert bist. Eine 17.025 Akkreditierung schüttelst du dir mal eben nicht aus den Rippen raus.
Das ist eine rein wirtschaftliche Überlegung, weil die kostet eine Menge Geld.
Da ist viel Geld dahinter und da ist auch viel Arbeit dahinter. Aber wo ich kein Freund von bin, ist dieses pauschale Verteufeln von Kalibrierzertifikaten, die eben kein Logo oben drauf haben. Weil am Ende geht's um metrologische bzw. messtechnische Rückführbarkeit. Und es geht, um es mal ganz pauschal zu halten, geht darum, dass ich Nachweise bringe, dass ich eine lückenlose Kette von Kalibrierung habe. Und es geht darum, dass ich mir die Messunsicherheit der einzelnen Messketten angucke und habe am Ende vom Tag eine Messunsicherheit und kann sagen, genau das, was du hast und genau das, was ich eben schon gesagt habe, was wir einleitend gesagt haben, du kannst dich an das Temperaturbeispiel erinnern, dass ich einfach eine Dekade besser bin, dass ich eben nachweisen kann, dass das, womit ich prüfe, messtechnisch rückgeführt und nachweislich eine so geringe oder eine so geringe Messunsicherheit hat, damit ich sehr sicher das Gerät, was ich im Einsatz habe zum Messen, bewerten kann, dass es in Ordnung und geeignet ist. Und solange das sichergestellt ist, ist es messtechnisch Rückführbarkeit und da spielt das Logo, was oben drauf ist, eben gar keine Geige.
Ja, das formal. Formal nein. Ja. Deswegen sage ich auch, es muss nicht immer die DAX-Kalibrierung sein. Das können auch andere sein. Es gibt auch sehr viele Hersteller von Messmitteln und Geräten, die das alles selber machen auch und die das auch können, weil sie ihre Geräte kennen und wissen, wie sie funktionieren. Und am Ende ist es eigentlich vor allem auch eine Vertrauenssache. Denn einen großen Vorteil, den natürlich, gerade weil du es angesprochen hast, beim Thema Vergleichbarkeit Labore haben, gerade unter einer 17.025 ist, dass sie halt an Ringversuchen teilnehmen oder sowas. Das heißt, es gibt halt innerhalb von Laboren auch eine erhöhte Vergleichbarkeit. Und da kann ein Vorteil drin liegen, aber das muss es nicht sein. Also es ist, wie du gesagt hast, ein sehr sensibles Thema. Es hat Vorteile, das zu tun, aber es kostet mehr Geld und es ist nicht per se immer besser. Das ist mein Standpunkt dazu.
Genau.
Man muss wissen, sind mir die Vorteile das wert und sehe ich einen Sinn darin? Oder ist es eine knallharte Kundenforderung, weil in der Realität, muss man ganz ehrlich sagen, ist es meistens, dass gesagt wird, mein Kunde erwartet das von mir.
Ja.
Wenn er mich als Lieferant qualifiziert.
Wir bleiben mal beim Fertigungsunternehmen, wir bleiben mal bei normal. Also ja, ich bringe mal ein Beispiel und dann kannst du mir sagen, ob das noch vergleichbar ist mit dem, was du gerade. Wo ich hin will, ist, dass meine Erwartungshaltung ist an das Unternehmen und im Sinne der Wirtschaftlichkeit, sich Gedanken macht, welchen Kalibrierdienstleister wähle ich aus und benötige ich zwingend erforderlich eine DAX-Kalibrierung. Und ich erwarte von einem Auditor, der in einem 9001 oder 13485 Audit sitzt, die Offenheit und die Fähigkeit zu bewerten, dass wenn er schon Prüfmittel auditiert, dass er eben nicht pauschal sagt, Logo drauf, Logo nicht drauf, also externe Kalibrierung okay oder nicht okay, sondern wenn ich das bewerten will, muss ich mir die Mühe machen und muss gucken, stimmt das Protokoll? Weil ich auch schon DAX-Protokolle gesehen habe, wo ich mir gesagt habe, boah, wie kriegen die denn ein Zertifikat? Weil nämlich Angaben auf dem DAX, auf dem Protokoll eben nicht so waren, wie sie gerne sein sollten. Ich habe schon Protokolle gesehen, die sahen 1:1 aus wie ein DAX-Protokoll. Da war nur oben kein Logo drauf, weil die sich einfach die Akkreditierung gespart haben. Aber die haben das alles so gemacht. Ich habe auch schon DAX-Logos gesehen, wo oben drauf steht akkreditiertes Labor für, ich sage jetzt mal nur mal ein paar Beispiele, akkreditiertes Labor für Volumen. Das sah richtig cool aus, das hat richtig schön Platz gemacht. Aber in Wirklichkeit ist unten Spannung kalibriert worden, die überhaupt nicht im akkreditierten Scope drin waren. Wo ich einfach sage, oh, also theoretisch sieht es schon ein bisschen nach Täuschung aus. Das heißt, an welcher Stelle sind wir denn jetzt hier? Logo drauf, Logo nicht drauf, oben schön akkreditiertes Labor stehen gehabt, als Werbebanner, kein DAX-Zeichen. Also wo ich hin will, ist, ich will, dass ein Unternehmen sich Gedanken macht, wo sie einschickt, risikobasiert, was brauche ich wirklich, was sind meine Anforderungen, habe ich Vertrauen in das Labor, ja, nein. Und dass Auditoren nicht pauschal sagen, Urkunden oder Zertifikate, die kein Logo haben, sind falsch oder nichts wert. Das ist das, was ich am Ende vom Tag häufig zurückgespielt bekomme von Auditoren in Kundenaudits. Dann guckt mich der Kunde ganz verstört an und sage ich, nee, langsam. Mess und Sicherheit, das ist drin. Anforderungen passen, das ist okay, ob da oben ein Logo drauf ist oder nicht, ist uns vollkommen egal. Ist ein Dienstleister, wir arbeiten seit Jahren miteinander, das ist der Hersteller.
wenn der Hersteller nicht weiß, wie er das Ding zu kalibrieren hat, woher will das dann sonst wissen? Das Einzige, was der Hersteller gemacht hat, er hat sich eben die 30, 40.000, 50.000 Euro für eine Akkreditierung gespart, weil er sie eben nicht braucht, weil er weiß, was er tut. Und das ist so ein Ding, wo ich viel Sachen merke, wo ich sage, da steckt viel Arbeit drinne und da steckt auch so ein Fingerchen drinne, wo sich manchmal sowohl die Unternehmen als auch die Auditoren, sorry, wenn ich das so sage, ziemlich einfach machen und pauschalisieren.
Also bei der Pauschalisierung gehe ich absolut mit. Ich finde, das ist wenig sinnvoll. Vor allem, weil ich selber auch Labore kenne, die zum Beispiel nach einer ISO 17025 arbeiten, aber sich nie haben akkreditieren lassen, weil es für sie kostentechnisch keinen Sinn gemacht hat. Die arbeiten aber exakt nach der Norm. Also die haben sich selbst der Norm unterworfen.
Ja.
Die kann man auch dementsprechend auditieren, wenn man das möchte. Und sie haben halt nicht das offizielle Logo und Siegel dazu. Aber die arbeiten, die ich kenne, arbeiten meiner Meinung nach genauso gut wie die anderen. So.
Genau.
Das Problem liegt jetzt eher darin, was ich als Kunde habe, dass ich sagen kann, wenn ich nicht selber die Expertise habe oder mir das nicht einkaufen möchte, so ein Labor mal zu kontrollieren, weil mir das Vertrauen fehlt, dann ist so ein Siegel natürlich ein nettes Extra. Dann kannst du sagen, ich kann diese Verantwortung bzw. diese Aufgabe ein bisschen abwälzen. Trotzdem bin ich der Meinung, überleg dir genau, was du tust, weil am Ende ist für mich das Wichtigste, du kannst das Gerät mit gutem Gewissen einsetzen.
Genau.
So, und wenn du das kannst und du kannst es mit deinem Gewissen vereinbaren, dass dort kein Logo drauf ist, weil du sagst, ich habe Vertrauen, dass diese Firma, dieser Dienstleister das richtig macht. Oder ich habe zum Beispiel einen von uns zwei beauftragt, mal im 1725-Labor, was danach arbeitet, aber nicht akkreditiert ist, offiziell mal vorbeizugucken, der hat gesagt, das passt, dann reicht mir das. Und dann muss ich nicht auf Jahre gerechnet vielleicht mehr dafür zahlen, im Vergleich zu einem offiziell akkreditierten Labor.
Genau.
Weil irgendwo müssen diese Mehrkosten ja herkommen. Und das Ganze ist bei der DAX halt nicht ganz günstig. So, aber meine Meinung ist genau wie bei dir, überleg dir risikobasiert, was brauche ich? Und habe ich das Vertrauen, dass das so funktioniert? Weil am Ende muss ich als Geschäftsführer auch dafür gerade stehen und sagen, ich glaube, dass das so funktioniert und richtig ist und ausreichend ist. Und dann muss es nicht immer zwangsläufig das Siegel sein. Also ich glaube, man darf sich hier nicht zu abhängig von irgendwelchen Siegeln oder Zertifikaten machen, sondern man muss sich auch die Flexibilität erlauben, sich das anzugucken und darf auch eine andere Entscheidung treffen. Dass das per se immer besser ist und fehlerfreier, das würde ich auch nicht unterschreiben.
Genau. Und glaub mir.
Also nicht kategorisch.
Glaub mir, ich betreue auch ein Labor in 17025. Das ist nicht immer so, dass das Labor jetzt wirklich das Optimum macht, was es kann, weil die regulatorischen Anforderungen sie in Kisten reinzwängen, wo sie sagen, bevor ich jetzt den Prozess nochmal anpasse und da nochmal alles rumändern und da nochmal den Change und das nochmal nur, dann läuft es halt so, wie es ist. Es ist lang gut, es ist in Ordnung, es steht so auf der Urkunde, alles ist Wölkchen. Also dass ein 17025 akkreditiertes Labor immer die bestmögliche Qualität liefert, die es theoretisch liefern könnte, wage ich zumindest nicht sofort zu unterschreiben. Ich drücke mich gerade sehr gewählt aus, weil es regulatorische Anforderungen gibt, die DAX-Labore, die ja auch wirtschaftlich arbeiten müssen, manchmal dazu zu bringen, in dem akkreditierten Bereich, wo sie akkreditiert sind, genauso zu arbeiten und vielleicht manche Prozesse eben nicht zu optimieren, weil der Formalismus, der da hinten dran hängt, in keinem wirtschaftlichen Verhältnis steht zu dem, was sie dadurch mehr verdienen können. Also es gibt, im konkreten Fall haben wir jetzt bei einem Partnerlabor gehabt, was von der Messunsicherheit wesentlich besser ist, wie das, was sie auf der Urkunde stehen haben, aber die schlechten Zahlen der Urkunde eben genommen worden sind, weil sie so akkreditiert worden sind. Und die bessere Messergebnisse wäre eine Selbstgeißelung, wäre eine neue Akkreditierung, du darfst nicht besser sein, wie das, was draufsteht, etc. Ja, dann bleibt halt da Schlechte draufstehen, das Wort soll's dann. Ja, also das sind so Themen, das habe ich jetzt mal von Hörensagen gehört und das sind so Dinge, wo ich einfach sage, es ist halt einfach nicht wirklich der Burner, ja.
Ja, ich glaube, da müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen, dass wir nicht in diese
wir stoppen jetzt an der Stelle.
Bürokratische Grunddiskussion einsteigen.
Nein, an der Stelle hören wir auf, wir gehen ganz
Thema,
brav in der Norm weiter jetzt.
Ja, über dieses Thema könnten wir uns, glaube ich, noch sehr, sehr lange unterhalten.
Ja.
Und da gehen ja die Meinungen auseinander und da gibt es momentan ja auch sehr viel Diskussion.
Ja.
Das bekomme ich auch mit online von Kollegen auf LinkedIn, dass gerade dieser bürokratische Aufwand und die Kosten, die damit verbunden sind, ein Riesenproblem sind. Aber ich glaube, da wäre ich, würde ich mal sagen,
der Stelle bremsen,
zu sehr fassen, wir bremsen wir uns selber.
Wir bremsen jetzt mal.
Eine Diskussion, glaube ich, für einen anderen Tag. Ja. Ich denke, man muss an der Stelle festhalten, wenn es darum geht, dass man sich wirklich anguckt, was sind meine Anforderungen, was brauche ich, was brauchen meine Kunden. Gibt es vielleicht eine Regulatorik, die mir was Bestimmtes vorschreibt? Das kann ja auch sein. Und danach entscheidet sich dann, brauche ich so eine DAX-Kalibrierung? Kann ich das bei einem machen, der das Logo gegebenenfalls nicht hat, wo ich aber trotzdem das Vertrauen habe, dass es entsprechend passt? Oder kann ich das selber machen im gewissen Rahmen?
Ja.
Das ist bei speziellen Messmitteln wie Waagen, Pipetten etc. eher seltener der Fall oder hochpräzisen Instrumenten. In der Regel ist das der Hersteller, zu dem man es schickt.
Genau.
Oder es ist halt ein Auftragslabor, sei das akkreditiert oder nicht akkreditiert, je nach Anforderung. Und dann muss ich mir halt überlegen, ob ich das hinschicke dort und wie ich das mache. Wichtiger Punkt, den ich immer gerne noch sage, guck, dass du Ersatz hast, wenn du es wegschickst.
Ja,
deswegen,
ja,
super, wir haben im Labor super, immer zwei Sätze Pipetten gehabt,
ja,
weil es gibt nichts Dümmeres, als du sagst, oh, ich müsste mal dringend was prüfen. Ah, das Prüfgerät ist aber gerade beim Hersteller und das ist jetzt 3 Wochen weg.
Ja.
Und das ist sowas, da muss man auch wieder was für die Risikokasse sich vorüberlegen, wie lange kann ich es mir denn erlauben? Oder sage ich, es sind jetzt eh alle 3 Wochen im Urlaub, ich brauche es jetzt 3 Wochen nicht.
Sommer-Shutdown, ich schick's mal
Sommerloch,
weg,
ja, dann kann ich das wegschicken. Ich brauche es einmal im Jahr, dann plane ich das entsprechend. Also für sowas, so Wartungszyklen, muss man sich überlegen ein bisschen, wann man das macht, wie man das macht. Brauche ich mehr als ein Gerät, damit, falls eins länger weg ist, ich ein anderes nutzen kann. Das wäre noch eine Empfehlung am Rande dazu, um das ein bisschen einfacher zu machen, weil es ist blöd, wichtig, wenn man alles wegschicken muss und ich brauche es
eigentlich gerade. Hier ist wichtig der Running Gag, den man auch viel erlebt, das Kalibrier oder der Prüfmittelverantwortliche plant die 2 Referenzen mit 6 Monaten Versatz im Idealfall, so dass immer was
genau
da
ist. Genau das meine ich.
Der Einkauf sagt, das sind doch 2 Geräte an ein Labor, die schicken wir mal auf einmal weg, da sparen wir Porto und Versand. Nein. Also
hier nicht,
macht bitte. Das durch. Bitte nicht. Bitte hier an dieser Stelle, wenn das sollte und muss auf Versatz kalibriert sein. So, wenn du 2 Referenzen hast und die laufen am gleichen Datum ab, ist es halt einfach blöd. Die sucht man sich mit einem Versatz von einem, sagen wir mal, Viertel oder einem halben Jahr, dass man entspannt die eine wegschicken kann, hat die andere noch da und kann entspannt hin und her switchen. Das ist noch ganz wichtig.
Ja.
Und schöner Übergang, wenn wir jetzt beim Thema sind, ich nehme mir 1 für Januar und 1 für März. In der Norm steht in der Norm irgendwo geschrieben, wann ich rekalibrieren muss? Auch ein typisches Auditorenthema, wo ich immer wieder sage, ich höre jetzt auf, das ist auch bei mir im internen Audit immer wieder, oder Kunden, sagen wir es mal so, ist immer wieder so ein Kundenthema, die sagen, ich muss doch jährlich. Sage ich, echt, wo steht das denn?
Steht nicht drin, Spoiler, da steht in bestimmten Abständen oder vor der Anwendung.
Ja.
Steht da drin, was aber drin steht, ist, du musst die Grundlage dafür als Dokumente Information vorhalten.
Ja.
Und da sage ich immer, auch da entscheidet ein bisschen der gesunde Menschenverstand und auch das Risiko, was damit einhergeht. Und das ist das, was ich vorher so ein bisschen gesagt habe, dass ich
mir 5 Euro
überlegen muss, was kann im schlimmsten Fall schief gehen, wenn ich das nur einmal im Jahr mache. Und die Frage ist dann auch, gibt es eine Zwischenlösung? Kann ich auch regelmäßig Überprüfungen machen, die nicht den strengen Anforderungen einer Kalibrierung genügen, aber wo ich sage, ich überprüfe das regelmäßig genug, um Fehler rechtzeitig zu erkennen.
Ja.
So, und die Kalibrierung, wie oft ich das machen muss, das hängt komplett vom Gerät und vom Messmittel an und meinem Anwendungszweck, weil es gibt, ich kenne auch diese digitalen, kalibrierten Thermometer. Die kannst du 1-2 Jahre benutzen, dann ist die Batterie alle und dann werden die entsorgt tatsächlich. Die werden nicht wieder benutzt. Ist ein bisschen komisches Vorgehen, kenne ich aber aus dem regulierten Bereich. Und es gibt Sachen, die kannst du einschicken. Also in der Regel gibt es vom Hersteller hier Vorgaben auch. Mhm. Also es lohnt sich da doch mal der Blick ins Handbuch, wie lange sowas hält oder auch das mit dem Hersteller abzusprechen. Mhm. Und was oft meiner Meinung nach unterschätzt wird, ist hier das Thema Erfahrungswerte.
Ja.
Dass man sich ein bisschen rückwirkend anguckt, wie lange kann ich das denn benutzen? Wie lange geht das denn gut? Wann merke ich denn selber was? Und da hat man aus verschiedenen Quellen eigentlich so ein bisschen dann Input, wo man sich überlegen kann, was ist hier ein sinnvoller Zyklus? Aber sich blind an irgendwelche Vorgaben zu halten oder zu sagen, einmal im Jahr, das muss nicht immer sein.
Was sinnvoll ist. Genau. Was ich in dem Thema immer wichtig finde, so versuche ich immer zu erklären oder so nehme ich es immer für mich mit, du kalibrierst ja gar nicht, also wenn du es frisch kalibriert hast, hast du ja im Prinzip nicht den Freifahrtschein, dass das Ding über das nächste, lass uns beim Jahr bleiben, fürs Wording, dass es einfacher ist, hast du ja gar nicht den Freifahrtschein, dass es das nächste Jahr in Ordnung ist, sondern du hast die Bestätigung, dass alle Kalibrierungen, die du im letzten Jahr gemacht hast, mit dem Messgerät gemacht hast, was noch wieder eine Kalibrierung bestanden hat. Das heißt, eine Kalibrierung ist ja eigentlich dafür da, um deine Messergebnisse vom letzten Jahr abzusichern.
Ja.
Weil du hast, und nicht der Freifahrtschein fürs nächste Jahr. Daher kommt auch die Risikobetrachtung und da kommt auch das jetzt hin, was in der Norm wieder drin steht, weil du hast ja immer das Risiko oder du hast immer die Gefahr, dass ein Prüfmittel bei einer Kalibrierung durchfällt. So, ja. Und wenn du jetzt Prüfmittel hast, was bei der Kalibrierung durchfällt, heißt das ja nicht, also es heißt auch, dass du es für die nächsten Kalibrierungen nicht mehr verwenden darfst, aber wenn du das einjährig machst, dann hast du die letzte bestätigte Kalibrierung vor einem Jahr und du kannst nicht sagen, ob das einen Tag nach der letzten Kalibrierung kaputt gegangen ist oder vorgestern beim Versenden zum Kalibrierlabor. Das heißt, du musst im Prinzip, und nicht nur du musst im Prinzip, sondern du musst die Kalibrierung vom gesamten letzten Jahr bis zur letzten bestandenen Kalibrierung in Frage stellen und musst dir Gedanken machen, passt das oder passt das nicht? Und das ist das Risiko, was du trägst und das bestimmt dein Kalibrierintervall. Ja. Wir haben das gehabt bei einem Unternehmen und um die Größen zu machen, hast du ein Messgerät, was du im Außendienst hast, das fährt der Außendienst das ganze Jahr mit durch die Gegend und macht übers Jahr verteilt 400 Messungen und das crasht in der Rekalibrierung und es ist kaputt. Dann diskutierst du über 400 Kalibrierungen, die du gemacht hast. Dann guckst du 400 SDK-Protokolle an, um vielleicht irgendwo mal oder Prüfprotokolle an, um vielleicht mal irgendwo einen Drift oder irgendwas zu erkennen und irgendwie zu gucken, was raus ist. Du guckst, was ist denn für ein Wert raus aus der Kalibrierung? Kalibrierbereich, Arbeitsbereich? Trifft das, was ich wirklich gemessen habe am Endprodukt? Also du machst da ein Fässchen auf und das Fässchen hast du weniger auf, je öfter du die Kalibrierintervalle machst und dir so einen Stoppschritt einholst und nennst mal so einen Safe-Point hast, wo du sagst, heute war das Gerät noch in Ordnung. Bis dahin ist alles, was ich bis heute gemacht habe, ist safe, weil mein Gerät ist okay. Und je häufiger du dir diesen Stoppschritt setzt, je sicherer bist du und je weniger hast du in der Nacharbeit, wenn das Ding irgendwann crasht.
Ja, das ist das, was ich eingangs gesagt habe. Wie viel kannst du dir erlauben, falsche Teile rauszuschicken?
Genau.
Wie lang darf dieser Zyklus sein? Ab wann wird das Ganze tatsächlich zu teuer und zu schwierig und zu gefährlich? Um es mal ganz blöd zu sagen, kann ich mir ein halbes Jahr oder ein ganzes Jahr schlechte Teile erlauben? Und wie drastisch sind dann die Ergebnisse davon? Und im Endeffekt ist das irgendwo dann auch ein Preisschild, muss man ganz ehrlich sagen. Was man risikobasiert sich da anguckt.
Nächsten 5 Euro.
Genau, und da muss ich mir überlegen, was sind die Auswirkungen davon und was kann mich das Ganze kosten? Und da sehe ich halt zum Beispiel gerade die Überprüfung, die ich gesagt habe, als eine Methode, um das halt ein bisschen rauszuzögern, wo ich sage, okay, ich habe mal diese Zwischensteps, wo ich gucken kann, fällt mir was auf? Habe ich hier irgendeine Auffälligkeit? Weil sämtliche Ergebnisse durchzugucken nach einem Jahr, ob du da was findest, ist sehr fraglich. Ob du da einen Indikator findest, wie du sagst, einen kleinen Drift oder sonst irgendwas. Das klappt, wenn das Ganze schön elektronisch aufgezeichnet ist vielleicht, aber mach das mal, wenn du das auf Papier machst. Also das kann mitunter sehr aufwendig werden und eine Garantie, dass du da was findest, hast du nicht. Es ist wirklich,
du stellst das ja rückwärtig absichern. Ja, genau, du stellst das ja in Frage. Und dann kannst du nur noch gucken, wie hoch ist der Drift, also was ist wirklich am Gerät gecrashed. Wie hoch ist der Drift? Was ist passiert? Und hat dieser Drift, der raus aus der Norm ist, das ist ja ein engerer Drift oder das ist ja ein engeres AK im Kalibrieren, wie das AK im Prüfling, haben wir eben gesagt, mit den Dezimalstellen weiter. Führt der Crash dazu, dass deine Messung crasht oder wäre deine Messung immer noch in Ordnung, selbst mit dem Crash theoretisch? Und das bewertest du schon, du packst alles an. Du guckst dir das und alles.
Die Norm sagt dir ja auch, du musst gucken, ob frühere Messergebnisse gültig sind, wenn dir da was auffällt.
Ja.
Und du musst da entsprechende Maßnahmen auch einleiten.
Genau.
Und das kann halt gerade reklamationstechnisch einen gewissen Aufwand nach sich ziehen. Deswegen muss ich hier wirklich gucken, was ist hier ein sinnvoller Bereich, weil du hast wirklich schön gesagt, man guckt sich halt die Vergangenheit an in der Regel und ich mache das nicht in die Zukunft. Also es ist wirklich eher die Kalibrierung fürs letzte Jahr.
Ja.
Und das ist so eine Betrachtenssache, aber wenn man es aus der Seite betrachtet, dann kommt man in der Regel auch relativ schnell zu einem sinnvollen Ergebnis, dass man sagt, was macht für uns Sinn? Wie genau müssen wir das an der Stelle sehen? Das, und dann passt das in der Regel auch.
Das, mit der Denkweise kommst du aber auch zu dem Punkt, den viele nicht verstehen, wo ich sage, wird ein Prüfmittel nicht mehr verwendet, muss es auskalibriert werden. Also ich sage nicht, oh, die Kalibrierung ist abgelaufen, jetzt schmeiße ich es mal in Müll, sondern ich sage, die Kalibrierung ist abgelaufen, jetzt schicke ich es zum Kalibrieren und dann können wir es wegwerfen. Und dann ende ich immer, dann kriege ich immer Fragezeichen. Ich sage, warum soll ich es nochmal kalibrieren? Ich will es doch eh nicht mehr benutzen. Sage ich, ja, aber wir müssen uns die letztlichen Kalibrierungen, die letzten durchgeführten Kalibrierungen, das letzte Jahr, wir müssen es uns absichern, wir müssen nachweisen, dass das Gerät im Okay-Zustand ist, bevor wir es in die Tonne klöppeln, weil sonst haben wir ein Thema.
Ja, auch im hochregulierten klassisch, Bereich ist Gerätestilllegung ein dokumentierter Prozess.
Klassisch auskalibrieren,
ja. Ja. Also das ist wirklich auch so eine schätze Sache, wo man sagt, oh, das Ding hat jetzt ein halbes Jahr lang rumgestanden, das brauchen wir jetzt nicht mehr. Gut, aber wenn ich es vor einem halben Jahr und 3 Tagen zuletzt benutzt habe und das war 10 Tage nach der letzten Kalibrierung, spätestens dann sollte ich es mir mal nochmal angucken, einfach aus Sicherheitsgründen.
Ja.
Ist tatsächlich auch was Unterschätztes, dass man Geräte ordnungsgemäß stilllegen muss, gerade im hochregulierten Bereich und da gehört auch einiges an Dokumentation dazu, dass ich die Dinger aus dem laufenden Betrieb tatsächlich kontrolliert rausnehme und nicht einfach nur sage, ist fertig, schmeiß jetzt weg. Da macht man sich tatsächlich ein bisschen zu einfach und auch dann die Geräte natürlich entsprechend kennzeichnet. Das ist ja auch ein eigenes Thema. Dass ich sage, was die Norm auch fordert, dass ich sage, ich muss das Gerät entsprechend kennzeichnen, um halt auch den Status zu sehen. Also ist das Ding gerade in dem Kalibrierzyklus drin? Ist das vielleicht kaputt? Darf ich das vielleicht nicht mehr verwenden? Da gibt es die verschiedensten Varianten, weißt du, da gibt es dann die Aufkleber, da gibt es die Siegel, da gibt es was weiß ich nicht was, aber es muss halt klar erkennbar sein, auch für den Nutzer, darf ich das Ding so benutzen, wie es gerade ist?
Genau, habe ich ein gültiges oder ein aktives Prüfmittel oder habe ich eben ein gesperrtes Prüfmittel?
Ja.
Was mir da aber auch nochmal einfällt oder was da auch nochmal viele SOPs bei, was ich so sehe, wo man nochmal einen Blick drauf werfen kann, also es ist jetzt nicht so, also ein Kalibriertdatum oder ein nächstes Kalibriertdatum ist sowas, nenn es mal vorsichtig, wie so ein Mindesthaltbarkeitsdatum. Es bedeutet jetzt nicht, dass das Gerät am Tag, nachdem die Kalibrierung abgelaufen ist, also am Tag danach, wo das Kalibrier eben sofort zu sperren und nicht mehr zu verwenden ist. Es gibt nochmal eine Karenzzeit, es gibt nochmal das Thema, dass man das ganze Ding auch nochmal nach 3 Wochen oder nach 4 Wochen nochmal benutzen kann, wenn sowieso ein Einsatz muss. Wichtig ist an dieser Stelle, wenn wir wieder in die rückwärtige Betrachtung gehen, besteht die Kalibrierung, kannst du davon ausgehen, dass die Messung davor auch okay war, obwohl der Sticker schon ungültig war. Das kann man sich in seine SOP reinschreiben, das kann man für sich selbst, 5 € ins Risikoschwein, kann man sich das wieder selbst bewerten und kann das wieder selbst reinbringen, aber es muss nicht zwingend erforderlich sein, dass am Tag nach der Rekalibrierung oder nach der Kalibrierung, die auf dem Protokoll steht, dass das exakt sofort auf dieser Stelle gesperrt und nicht mehr verwendet werden darf, sondern es gibt Optionen und Möglichkeiten, die auch sinnvoll sein können, um eben nochmal darüber hinaus einen Moment das Gerät im Einsatz zu haben.
Klar, man kann stillgelegte Geräte natürlich wieder aktiv setzen.
Auch das
wieder, ja. Und kann sich das entsprechend angucken. Also
ja.
Da gibt es Mittel und Wege, dass wieder risikobasiert,
ja.
Heute kostet es richtig Geld, ne? Sich anzugucken. Aber auch da macht es Sinn, gerade wenn ich solche Zyklen ja mir überlege, auch eine gewisse Toleranz vielleicht einzubauen selber. Dass ich weiß, wenn man weiß, okay, wir neigen vielleicht dazu, solche Sachen nicht rechtzeitig wegzuschicken oder weil wir wissen, dass es oft Verzögerungen gibt, weil wir es im aktiven Betrieb haben, ja, dann muss man sich ein paar Toleranzen auch selber einräumen.
Genau. Mein Beispiel, was ich gerade im Kopf habe, ist der Außendienstler, der die ganze Woche unterwegs ist und das Zertifikat endet am Dienstag. Dann muss der nicht am Dienstag in die Firma, muss ich ein anderes Messgerät holen, dann kann der bis Freitag mit dem Ding noch weiterarbeiten. Das geht sich schon auf, wenn sich das Unternehmen in den eigenen Vorgaben so gestellt hat. Also da gibt es eine gewisse Flexibilität, die man sich einräumen kann. Definiert man
sich selbst. Es kommt drauf an, welches Gerät das ist tatsächlich, aber ja. Grundsätzlich gibt es Möglichkeiten,
ja.
Je nachdem, wie sensibel das ganze Thema ist und was das Risiko ist.
Sehr schön.
So, haben wir jetzt echt tatsächlich eine ganze Folge nur über Messmittel gesprochen.
Und wir haben was mir furchtbar leid tut. Also das ist echt, das ist, man merkt das, glaube ich, bei mir an. Das ist so ein Herzensthema, weil ich auch Labore betreue. Es sollte weder ein DAX-Bashing noch ein Auditoren-Bashing sein oder werden. Aber es sind halt einfach so Dinge, wo ich sage, das trifft mich persönlich oder das liegt mir am Herzen. Und deswegen nehme ich mir die Freiheit, das in Podcasts auch mal kundzutun.
Ich glaube, das ist aber okay, weil ich bekomme es ja bei unseren Laborkunden auch mit, dass das ein heißes Thema ist,
ja.
Und dass sich da viel Gedanken drüber gemacht wird, weil der Anspruch der Labore ist ja schon da, es möglichst gut zu machen, und es wollen auch alle möglichst gut machen und es wollen die Leute auch Qualität abliefern, und deswegen sind die Leute auch so passioniert, weil ihnen die Qualität wichtig ist, weil sie aber die natürlich leisten wollen, ohne zu bürokratisch unterwegs sein zu wollen, und weil sie das tun wollen, was ihnen halt sehr viel Spaß macht. Ja. Und das ist mit den Geräten arbeiten, mit den Analysen arbeiten. Und insofern finde ich, ist das auch okay, dass das ein emotional aufgeladenes Thema ist, wo ja auch viele Wünsche geäußert werden und wo es auch viel Diskussionen aktuell gibt. Und wo, ja, glaube ich, alle Labore inklusive uns auch hoffen, dass es für alle in Zukunft leichter wird, auch irgendwo die Qualität, die uns so wichtig ist, abzuliefern. Und dass die gesichert ist, ich denke, da sind wir alle auf einer Seite. Es geht hier nicht darum, irgendwelche Qualitätsmaßnahmen zu umschiffen oder Qualität zu verschlechtern, sondern es geht wirklich darum, wie können wir die Qualität hochhalten und es trotzdem bürokratisch einfach machen und auch gleichzeitig wettbewerbsfähig bleiben. Nicht nur in Deutschland, sondern in Europa oder weltweit.
Amen. Dem ist nichts hinzuzufügen. Vielen Dank.
Gut. Dann würde ich sagen, schließen wir auf diese Note für heute. Deswegen, wir können jetzt schon mal anteasern, dass es beim nächsten Mal wieder mit Kapitel 7 weitergehen wird. Dann werden wir uns in das Wissen der Organisation und das Thema Kompetenzen, Kommunikation und vielleicht auch dokumentierte Informationen stürzen. Da gucken wir mal. Das könnte aber sein, dass es vielleicht sogar über eine Trilogie hinausgeht.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, bis 7, also inklusive 7.5 werden wir nicht schaffen.
Es könnte knapp werden, ne?
Ja, aber bis 7.5 werden wir kommen beim nächsten Mal.
Ja, also ihr merkt, wir werden keine Versprechungen machen, wie lange wir uns mit diesem Kapitel noch aufhalten werden. Wir haben, denke ich, auf jeden Fall Spaß gehabt. Ich hoffe, die Zuhörer auch. Meldet uns gern mal zurück. Auch Meinungen bezüglich der DAX und Kalibrierung sind herzlich willkommen.
Erfahrung, ja, super,
und gerne. Und Erfahrungen, wir bekommen ja einiges mit und freuen uns auch immer über neue Ideen, Erfahrungen. Oder wenn wer möchte, darf uns auch natürlich sein Leid klagen, das ist auch okay. Und ja, ich freue mich aufs nächste Mal.
Ich mich auch, vielen Dank fürs Zuhören. Grüße aus Wetzlar, bis dahin, tschüss.
Tschüss.
Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr mehr über uns erfahren wollt, besucht uns gerne unter www.qm-talk.de. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.